Willkommen im Power Performance Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. Paul und ich sind heute nicht alleine. Wir haben Mara Seiler und Kevin Barr vom Bending Bars Team zu Gast und quatschen über alles rund um den Bending Bars. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen im Power Performance Podcast. Heute haben wir das Bending Bars Team zu Gast. Sarah Meiler.
Das lassen wir sowas von drin.
Ich hab an das Tröpfchen gedacht. Oh no.
Ach, kein perfekter Einstieg.
Machen wir weiter. Kommen wir gleich nochmal auf die Tröpfchen-Story bestimmt nochmal zu sprechen. Auf jeden Fall haben wir Mara Seiler und Kevin Barr vom Bending Bars Team zu Gast und reden heute natürlich über alles rund um den Bending Bars. Also ein bisschen von der Entstehung hin zur Organisation des Wettkampfs, zur Zukunft, und wir haben noch ein paar Fragen von ZuhörerInnen bekommen. Aber ja, Paul auch hier. Hallo? Sag mal hallo.
Ich bin auch da, ja.
Du bist auch da.
Ich bin auch verstanden.
Aber vielleicht erstmal kleine Vorstellungsrunde. Vielleicht angefangen mit Mara oder mit Sarah. wer bist du? Was machst du? Damit erstmal angefangen.
Also ich bin Mara. Also ganz grundsätzlich studiere ich gerade Sportpsychologie im Master. Paul freut sich. Paul ist auch schuld daran tatsächlich, weil vor Paul wusste ich gar nicht, dass das existiert. Yeah. Ich war nämlich früher mal bei Paul im Coaching. Und ich mache auch Powerlifting seit 2019, würde ich so sagen. Behaupte ich mal so. Genau, und ansonsten arbeite ich in einem Gym hier in Leipzig, wo ich jetzt wohne wegen des Studiums, und organisiere seit 2022, seit letztem Jahr, aber 2021 eigentlich, weil da haben wir angefangen, mit Kevin zusammen und Vincent den Bending Bars. Genau.
Kommen wir gleich mal zu dem, wie es dazu kam, dass ihr als Team zusammenarbeitet.
Ja, Moment.
Also so viele Fragen.
Moment mal, also hier kommt kein Gast, keine Gästin drumherum. Wenn du schon sagst, du machst auch Powerlifting, dann wollen wir jetzt auch deine Bestwerte hören.
Okay, meine Bestwerte kommen, glaube ich, von vor über einem Jahr, traurigerweise. Da habe ich 120 gebeugt und 72,5 gedrückt und 145 gehebt, genau, gehoben. Reden ist heute nicht so unser Ding. Und seitdem hat sich daran leider nichts verändert. Aber naja. Ja, ich habe abgenommen, das ist der traurige Punkt daran.
Du spielst halt alle Karten, ne, Paul?
Aber ich hab letzte Woche oder vorletzte Woche irgendwann Volumen-PR mit 8x105 gebeugt. Das war nett.
Na schau.
Das ist schön. Nice.
No. Einmal übergeschwenkt zu Kevin. Kevin Barr. Wer bist du? Was machst du?
Ich bin der zweite Kevin in der Runde hier, ja.
Genau, Bärchen haben wir festgehalten.
Okay. Ich bin Kevin. Ich bin mehr oder weniger der Kopf des Bending Bars Teams seit der Entstehung 2020. Habe bis vor kurzem noch Fitnessökonomie studiert, bin Powerlifting Coach und arbeite ebenfalls ähnlich wie Mara nebenbei noch in einem Studio selber als Trainer. Ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
Ich coache auch, fällt mir da so ein.
Ja, stimmt, hättest du auch noch erwähnen können. Selber im Powerlifting bin ich jetzt, also meinen ersten Wettkampf habe ich 2019 bestritten, das Insanity Meet damals. Und ja, seit 2018 ungefähr trainiere ich Powerlifting orientiert. Soweit, glaube ich, fasst das ganz gut zusammen.
Da natürlich dann auch, weil wir haben es bei Mara auch gemacht, beste Werte. Letzter Wettkampf dann ja auch.
Bestwerte, letzter Wettkampf auch ziemlich genau ein Jahr zurück jetzt. Die Landesmeisterschaft letztes Jahr mit 183 Kilo in der Beuge, 113 Kilo auf der Bank und 225,5 im Heben. Genau. Ja, seitdem auch
geil, nichts. Geil viel gechippt, ne?
nicht
geil, ja. Geil, viel getippt. Das auf jeden Fall.
Bisher nichts verändert, aber mal schauen, wie es jetzt am kommenden Wochenende wird. Vielleicht da mal zumindest die Beuge ein paar Kilönchen hochsetzen.
Ja.
Zwar dann auch jetzt in einer höheren Gewichtsklasse, aber ja, mal gucken.
Wird gut.
Wird gut.
Genau, und dann nur mal so ein bisschen mal einzutauchen in, fangen wir mal am Anfang an, würde ich mal sagen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass der Bending Bars entstanden ist? Ich weiß nicht, wer das übernehmen möchte. Ich denke mal
Kevin.
Ja, ich glaube, ich würde das mal übernehmen. Wie wahrscheinlich auch viele andere Wettkämpfe, die sich über die Zeit entwickeln, war das eigentlich eher so ein Zufallsding, was prinzipiell dadurch entstanden ist, dass Corona entstanden ist. Denn ursprünglich wäre an dem Tag, wo dann der erste Bending Bars stattfand, am 10. Oktober 2020, wäre eigentlich die Norddeutsche Meisterschaft gewesen, auf die ich mich vorbereitet hatte, auf der ich teilnehmen wollte. Und die wurde eben aufgrund der Pandemiesituation dann abgesagt. Ich wollte mich aber dennoch irgendwie gerne auf das Datum vorbereiten und dann hatte ich mit dem zweiten Kevin, der hier gerade in der Runde anwesend ist, der übrigens auch mein Coach ist, abgesprochen, dass wir das Datum dennoch festhalten und so ein kleines Gym-Max-Out machen. Ja, aus dem Gym-Max-Out, da hatte ich dann halt ein paar Freunde gefragt, ob die ebenfalls Powerlifting-orientiert trainieren, ob sie nicht Lust hätten, dass man da gemeinsam ein kleines Max-Out macht. Und naja, das hatten ein paar andere aus dem Fitnessstudio noch mitbekommen, die dann gefragt hatten, ja, ist ganz cool, können wir nicht auch mitmachen? Und dann waren wir so eine Gruppe von irgendwie 7, 8, 9 Leuten, die geplant hatten, da an dem Tag ein bisschen schwere Gewichte zu bewegen. Ich hatte dann den Gedanken, okay, wenn wir jetzt sowieso eine kleinere Gruppe sind, dann fragst du einfach mal auf Instagram in der Story rum, ob vielleicht noch irgendwer anders aus Göttingen, irgendwer aus der Umgebung Lust hat mitzumachen. Hab dann halt nicht ganz damit gerechnet, dass, wenn keine Wettkämpfe stattfinden, vielleicht nicht nur Leute aus Göttingen, wo ich herkomme, Lust drauf haben. Und hab dann halt so deutschlandweit einige Anfragen bekommen. Und dann waren es am Ende so um die 40 Anfragen, die da Lust drauf hatten. Und dann dachte ich mir, okay, ist zwar nicht so mein Expertengebiet, aber ich kenne mich ja bestimmt aus, jetzt wo ich schon 2, 3 Wettkämpfe gemacht habe. Ja. Genau, absoluter Experte. Versuchst doch einfach mal selber mal einen Wettkampf zu organisieren, einen kleineren oder etwas, was man vielleicht in die Richtung Wettkampf nennen kann. Ne, zumindest mal irgendwie mit 3 Leuten, die sie als Kampfrichter da hinsetzen. Ein bisschen Versuchsannahmeprotokoll und so weiter. Auf einer recht simplen, entspannten Basis. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, wenn du jetzt das eh schon versuchst, ein bisschen aufzuziehen, dann fragst du hier und da vielleicht nochmal irgendwie, guckst du mal, dass du vernünftiges Equipment ranbekommst. Und ja, so ist das mehr oder weniger entstanden. War dann doch alles ein bisschen mehr Planung, Organisation und Größe, als ich anfangs gedacht hatte. Ich war eigentlich auch selber dann für den Wettkampf, wo ich mich eigentlich darauf vorbereiten wollte, komplett fertig an dem Tag. Und habe dann am Ende auch gesagt, gut, okay, ich guck mal lieber eher nur noch spontan, ob ich selber überhaupt noch teilnehme. und so war es dann im Endeffekt auch. Also die Entscheidung, dass ich selber dann noch starte am eigens organisierten Wettkampf, fiel dann etwa eine halbe Stunde vor Beginn des Warm-ups. Und Leistung war zwar an dem Tag nicht mehr da, weil ich glaube, ich habe bis dahin schon gute 25.000 bis 30.000 Schritte gehabt.
Und nichts gegessen und getrunken.
Und nichts gegessen an dem Tag bis dahin. Das hat man dann auch ein bisschen gemerkt, aber Spaß gemacht hat es trotzdem wie Sau. Und auch so das Feedback war dann ziemlich gut, weshalb ich dann gesagt habe, okay, wenn es hier allen sehr gut Spaß gemacht hat und ich selber auch gut Spaß dran hatte, dann kann man doch gucken, ob man das Ganze eben nochmal macht. Und so ist es dann mehr oder weniger dazu gekommen. 2021 dann erneut organisiert, bisschen größer, weil dann sich das eben ein bisschen rumgesprochen hatte, die Nachfrage auch höher war. Wir hatten dann auch schon 120 Teilnehmer im Vergleich zu den, ich glaube 36 waren es genau im ersten Jahr. Und das war dann aber ein bisschen sehr heavy, das habe ich dann auch an den Tagen selber gemerkt und da habe ich auch gemerkt, okay, vielleicht ist das, vor allem weil es dann auch über 2 Tage lief, nicht mehr ganz so gut zu managen alleine. Und dann hatte mir vorher schon, ein paar Tage vorher schon Gedanken gemacht, okay, du bräuchst vielleicht irgendwie nochmal Leute um dich rum, die mithelfen, mitorganisieren. Und dann hatte ich zum einen, war sowieso schon immer so ein bisschen an meiner Seite Vincent, der ja der schon ein paar Jahre ein Freund von mir ist und der mir auch anfangs so ein bisschen, zumindest was Medien angeht, geholfen hat, weil das ist so gar nicht mein Ding. Da bin ich eine absolute Niete drin. Entsprechend hatte ich gedacht, frage ich Vincent danach mal, ob er nicht Lust hätte, damit ins Team einzusteigen. Und auch Mara hatte ich schon vor dem Bennybars 2021 im Hinterkopf, einfach weil ich wusste, dass sie eine sehr gut organisierte Person ist und auch sehr eigeninitiativ gerne mithilft. Und das hat man auch am Bennybars 21 dann selber gemerkt, dass sie mehr oder weniger hier und da gewuselt hat, ohne dass ich es groß mitbekommen habe und sie nur immer mal wieder flitzen sehen habe. obwohl ich bisher noch nicht mit ihr darüber gesprochen hatte, ob sie mir nicht dabei helfen möchte. Entsprechend hat das meine grundlegende Überlegung dahingehend eigentlich nur bestätigt. Und dann hatte ich sie noch, ich glaube, am zweiten Bending Bars Tag gegen Ende gefragt, ob sie nicht Lust hätte, das Ganze mit als Team mitzuorganisieren.
Das war so ein typisches, Mara, wir müssen reden. Und ich dachte, boah, verdammt, was kommt jetzt?
Okay, ja. Also so einmal das dazu, wie der Wettkampf überhaupt ins Leben gerufen wurde. So wie der erste Wettkampf und wie ihr dann auch als Team zusammengefunden habt, so wie der, ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, ich war ja auch dann da 2020 auf dem ersten Bending Bars und kann mich noch sehr gut dran erinnern, dass ich dann nach dem Wochenende, war es ein Tag oder waren es direkt zwei Tage?
2020 war ein Tag.
War ein Tag, ne? Wie ich dann nach dem Tag so nach Hause gefahren bin und gedacht habe, das hatte doch sehr, vor allem dafür, dass es ja am Anfang nicht so geplant war, dass es so Ausmaße nimmt, hatte ich so das Gefühl, was ich 2018 und 2019 so Insanity gefühlt habe, was so die Stimmung angeht, was so den Wettkampf angeht. Und da habe ich mir damals schon gedacht, krass, so, dass du das erstmal alles alleine gemacht hast. Ich wusste ja damals schon auch, Insanity, das Team war ja doch auch ein bisschen größer als eine Person. Und du hast den Wettkampf so alleine organisiert. Und das hat direkt, also es war ja direkt ein Riesenerfolg, würde ich mal sagen. Das Feedback war ja durchweg ziemlich, ziemlich positiv. Also es war schon, ich weiß noch, wie cool ich es fand, das Event an sich. Und dann bist du halt auch noch gestartet. Das war halt auch nochmal, auch wenn es performance-technisch ist ja voll egal. Hauptziel war ja einfach, dann machen wir mal mit. Ja. Und hat ja gut Laune gemacht. Mich würde dann mal so interessieren, wie, jetzt hast du ja schon gesagt, wie ihr zusammengefunden habt. Wie sieht denn eure Aufgabenteilung aus? Also so wie sich das angehört hat, macht Vincent dann wahrscheinlich das Mediale so ein bisschen. So Sachen, sage ich mal. Aber wie teilt ihr euch so eure Aufgaben auf?
Mara, willst du, soll ich?
Du kannst anfangen. Okay.
Ja, genau, also Vincent hatte vor allem in der Anfangszeit auch dann medial viel gearbeitet, beziehungsweise so eine Art und Weise teilen sich das Vincent und Mara in dem Sinne, als dass Mara vor allem den Social Media Content großteils macht, also ich sag mal zu 90%, und eben da entsprechend auch das Design dafür. Vince ist vor allem ja jetzt mittlerweile hauptsächlich für auch videografische Dinge zuständig, was jetzt sowohl dann auch Richtung Livestream-Organisation oder so angeht, als auch dann Videos vom Wettkampf selber, von den Wettkampftagen nochmal Zusammenschnitte oder ähnliches. Aber auch eben dann sowas wie jetzt Bannergestaltung oder dergleichen. Genau, das, also medientechnische Dinge macht großteils Vincent und Mara kümmert sich hauptsächlich um den Social Media Account und auch die Kommunikation mit den TeilnehmerInnen. Also manches machen wir so halb und ansonsten ist aber prinzipiell schon eine Struktur dort, dass jeder so eigentlich seinen Aufgabenbereich hat. Alles, was dann Richtung finanziellen Zeugs geht, mit Startgebühren und so weiter. Das läuft dann alles über mich.
Kevin macht den bürokratischen Teil. Und das mit dem gestalterischen Teil nehmen wir ihm nach und nach ab. Da gab es letztes Jahr den wunderschönen Moment. Kevin wir hatten als Preise Gutscheine. Und es Oh nein. Es gab den wundervollen Moment, wo Kevin seine ausgedruckten Gutscheine, ein A4-Blatt weiß mit Word, mal kurz raufgeschrieben, hier, du hast einen Gutschein und die Logos darunter. Und ich hatte hübsche Gutscheine drucken lassen. Und dieser Vergleich war fantastisch.
Ja, das stimmt. Das hilft es, glaube ich, sehr gut, meine Skills in dem Bereich.
Ist es denn so, dass ihr jetzt, jetzt wo ihr so zu dritt seid, dass alle Aufgaben damit gut abgedeckt seid und ihr da auch weitestgehend nicht zu gestresst seid, was die Planung des Wettkampfs angeht? Oder bräuchtet ihr mehr Leute im Team, um mal so zu fragen?
Ich kann es nicht vergleichen zu, wie es vorher alleine war. Ich würde behaupten, du bist jetzt weniger gestresst, Kevin. Also es kommt, glaube ich, schon vor, dass wir Sachen alle drei vergessen. Genauso wie es vorkommt, dass wir Sachen doppelt machen. Aber so ganz grundsätzlich klappt das eigentlich ganz gut.
Ja, also ich glaube, ich kann da am ehesten den Vergleich ziehen. Im Vergleich zu allem alleine machen ist es natürlich Erleichterung. Auf der anderen Seite muss man sagen, es kommen natürlich auch mit jedem Jahr Punkte hinzu. Und insgesamt würde ich vielleicht sogar behaupten, dass der Arbeitsumfang, den ich für mich jetzt habe, was Bending Bars betrifft, mittlerweile wieder ähnlich, also eigentlich ähnlich ist im Vergleich zur Zeit alleine, aber weil eben generell mehr Dinge jetzt Jahr für Jahr auch dazukommen, mehr Sachen, die wir umsetzen wollen, um die sich entsprechend gekümmert werden muss. Von dem her, auf der anderen Seite fangen wir allerdings auch mit der Organisation deutlich früher an. Also ich meine, allererster Bending Bars hatte ich 3 Monate vorher die Idee und die Ankündigung und alles. Das heißt, in drei Monaten wurde alles organisiert. Mittlerweile ist 3 Monate ist eigentlich eher so die Zeit nach dem Bending Bars, wo mal Ruhe ist und danach geht's schon wieder los. Hat natürlich auch den Hintergrund, dass man dann nicht so gestresst ist. Ne? Jeder von uns hat ja auch noch ein Leben. Ich meine, wir verdienen damit jetzt kein Geld. Also
ihr habt ein Leben? Nein.
Von dem her ist es dann natürlich sinnvoll, auch frühzeitig anzufangen, um so Dinge, die halt, sag ich mal, zeitungebunden organisiert werden können, einfach schon mal vorab zu erledigen, bevor dann überhaupt die heiße Phase nach der Anmeldung losgeht, damit man eben ein bisschen Zeitpuffer hat. Und es dann auch eben nicht so schlimm ist, wenn man mal eine Woche nicht dazu kommt, irgendwas zu planen, zu machen in die Richtung.
Ja.
Genau.
Okay, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über die Aufgabenteilung, nenne ich es jetzt mal, geredet. Wir haben so ein paar Fragen bekommen, die so eben in die Richtung gehen, wie denn generell die Organisation eines Wettkampfs so ausschaut. Also ich würde es vielleicht mal, es muss jetzt noch nicht hier Schritt für Schritt, das würde, glaube ich, den Rahmen so ein bisschen
sprechen. Ich sehe Kevin seine Liste öffnen und ich mache meine auf.
Aber was geht so, ich nenne es jetzt mal so vielleicht Hauptbereiche, die abgedeckt werden sollten oder die ihr abdeckt für die Planung oder für die Organisation jetzt für den Wettkampf? Was spielt da alles mit rein?
Ich habe gerade schon so viel geredet. Mara, ich gebe den Spiel mal an dich.
Ich habe vorhin schon mal aufgelistet, die Reihenfolge hat nur begrenzt Sinn. Also, wir müssen ein Datum festlegen zum Beispiel und wir geben uns damit ein bisschen Mühe, dass erstens nicht irgendwelche großen Parallelveranstaltungen sind und zweitens muss es ja natürlich auch ein Datum sein, an dem wir schon mal alle drei können. Mhm. Wäre von Vorteil. Und dann,
ich glaube, um mal kurz einzugrätschen, ich glaube, wir können tatsächlich die Punkte auch vielleicht einzeln immer ausführen. Also, was du gerade schon gesagt hast, ne? Gucken, Parallelveranstaltungen, wenn möglich, versuchen wir das auch mit eben anderen Wettkämpfen abzusprechen, dass wir mal nachfragen, hier, habt ihr dieses Jahr was geplant? Wenn ja, wann? Dass man eben guckt, dass sowas nicht aufeinander fällt, das am gleichen Tag oder halt zumindest auch nicht nah beieinander, dass man im Idealfall vielleicht, gerade was jetzt dann die verbandsunabhängigen Wettkämpfe, wie ja Bending Bars auch einer ist, angeht, dass man das so ein bisschen aufs Jahr dann auch verteilt hat, damit eben auch die interessierten Personen da eben die Möglichkeit haben, mehr oder weniger immer im Jahr irgendwo einen Wettkampf machen zu können und nicht, sag mal, alle innerhalb von 3 Monaten stattfinden und dann ist wieder Flaute. Unabhängig davon versuchen wir auch zu schauen, zumindest sofern das noch vorher dann bekannt ist, inwiefern die deutschen Meisterschaften des BVDKs gelegt sind, dass auch da vielleicht ein bisschen Luft dazwischen ist, eben auch weniger, also nicht nur aus Sicht, okay, potenzielle TeilnehmerInnen, sondern auch Leute, die generell vielleicht Lust haben, sich Powerlifting anzuschauen, wenn das jetzt auch zwei Wochenenden, die aufeinanderfolgen sind, dann ist natürlich auch so, dass viele gerne sich eine DM anschauen wollen, was ich auch absolut verständlich finde. Und deswegen kann man auch da schauen, dass man da, wenn möglich, das mit ein bisschen zeitlichen Abstand plant. Ja, und darüber hinaus, wie Mara schon meinte, müssen wir auch irgendwie Zeit haben.
Können, ja.
Ja, und ich glaube, also wir haben angefangen mit im August ist Bending Bars und ich glaube, das wird auch so bleiben, einfach weil sich das jetzt auch alle merken.
Fun Fact, das denkt das irgendwie immer jeder. Der erste Bending Bars war im Oktober, das zweite war im September.
Oktober. Ich nehme es voll zurück. Naja, aber in meinem Kopf ist es jetzt August. Stimmt. Naja, nehme ich zurück. Dann damit einhergehend brauchen wir natürlich einen Ort. Also der diesjährige wird wieder in Bayreuth stattfinden, in der Wettkampfhalle von in der Wettkampfhalle von Dedicated Sports. Die müssen wiederum an dem Tag natürlich auch irgendwie verfügbar sein und die Halle muss verfügbar sein. Und dann brauchen wir einen Haufen SponsorInnen, die irgendwie dafür sorgen, dass wir den Bending Bars auch finanzieren können. Man denkt, glaube ich, gar nicht, dass das natürlich auch irgendwo alles Geld kostet. Und dann kommt irgendwann die wahnsinnig heiße Bewerbungsphase, wo sich alle AthletInnen auf ihre Startplätze bewerben können. Wir haben ja schon seit letztem Jahr, dass wir die Startplätze auslosen. Dass es also nicht ist, wer zuerst kommt, kriegt den Startplatz, sondern es gibt einen Zeitraum, in dem man sich bewerben kann auf einen Startplatz und dann losen wir aus. Das ist auch für uns immer sehr aufregend.
Das heißt, es ist reiner Zufall, dass sowohl Kevin als auch ich einen Startplatz bekommen haben.
Ja, ja. Tatsächlich. Es ist gut. Also um den Punkt mal, weil das tatsächlich, glaube ich, ein Punkt ist, wo viele glauben, dass da vielleicht geschoben wird, wie man es gerne hätte. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich das nicht möchte. Dennoch habe ich von Anfang, also hatte ich auch schon immer die Einstellung, dass ich gerne zurückgebe, wenn ich bekomme, so nach dem Motto. Also sprich, Leute, die jetzt zum Beispiel schon die letzten zwei Bending Bars geholfen haben, da möchte ich auch irgendwo was zurückgeben. Mhm. Deswegen sage ich vorab immer, okay, wir losen Anzahl X aus und 5 bis 10 Startplätze lasse ich immer offen, die dann eben für solche Leute sind. Entweder, wenn wir nochmal irgendwie Gewinnspiele oder so machen, Startplatzgewinnspiele, ne, da fallen die Slots rein. Oder eben Leute, die halt besonderes Engagement vorab schon gezeigt haben, dass man dann sagt, okay, denen würden wir gerne einen Startplatz geben, da sprechen wir uns dann auch immer ab. Beziehungsweise haben wir es diesmal, waren unter den Anmeldungen schon einige, wo wir sagen würden, ja, die hätten es aus unserer Sicht verdient, dass wir dann gesagt haben, okay, wir packen die alle nochmal in einen Extra-Slot und losen aus denen nochmal aus.
Klingt fair.
So war das.
Ich glaube, das ist auch eh so, das ist die mit die fairste. Und ich meine, solange es transparent ist, ich glaube, das ist der Hauptfaktor. Ja. Ne? Solange es transparent ist, ist es okay.
Und es waren halt, um das nochmal zu betonen, es waren dieses Jahr 5 Startplätze.
Ja, genau.
Die wir klar quasi nochmal unter, ich glaube, wir hatten auf der Liste waren 12 oder so. Mhm.
Genau. Und daraus haben wir nochmal 5 Leute ausgelost.
Ja. Und das, also ich kann mich nur erinnern, damals, da gab es ja heiße Diskussionen und um das Insanity mit den Startplätzen, ne? Und da habe ich auch, ich kannte ja ein paar von dem Team etwas enger und habe ich auch gesagt, so ja, das ist halt, egal welche Entscheidung man da trifft, als privater Ausrichter kann man sich das halt legen, wie man will. Der Punkt ist halt Transparenz. So, wenn du halt vorgibst, zu sagen, ja, wir verlosen alle Startplätze, das ist nur verlost. Und dann aber man sehr genau sieht, dass bestimmte Leute in einem bestimmten Umfeld plötzlich überproportional Startplätze bekommen, dann hat das halt einen miesen Beigeschmack. Ne? Ja. Und dann halt diese Transparenz zu haben, ist ein viel besserer Weg.
Wir können das nochmal kurz aufgreifen, wie man sich das ungefähr vorstellen kann. Wir haben ja dann erstmal die ganzen Anmeldungen. Also wir lassen ja eine Anmeldung eben über ein Wochenende mal laufen, sodass jederzeit unabhängig sich eintragen kann. Und dann filtern wir erstmal, beziehungsweise schauen wir erstmal nach dem prozentualen Anteil der einzelnen Gewichtsklassen, wie viele Meldungen wir für jede Gewichtsklasse haben. Und wenn wir dann sagen, okay, wir wollen 130 Startplätze insgesamt vergeben, schauen wir dann eben, dass wir die Startplätze auch prozentual eben gleich verteilt, wie eben die Anmeldungen dafür eingingen, festlegen.
Also um das nochmal kurz, falls das jetzt irgendwie unklar war, wir schauen, wie viele Anmeldungen gab es in der Gewichtsklasse bis 95 Kilo zum Beispiel und schauen dann prozentual, okay, wie viele Startplätze macht das bei 130 TeilnehmerInnen. Und dann losen wir innerhalb der Gewichtsklasse aus den Anmeldungen der Gewichtsklasse so und so viele Startplätze aus. Mhm. Das heißt, ja, wir losen innerhalb der Gewichtsklassen, aber es gibt keine Vorteilgewichtsklasse oder keine Nachteilsgewichtsklasse. Weil ich glaube, das ist so immer die Vermutung, wenn wir sagen, wir losen innerhalb der Gewichtsklassen, dass dann kommt, okay, muss ich jetzt abnehmen oder zunehmen? Bringt mir das was? Nee. Bringt nichts.
Wäre schon zunehmen. Gut, wenn zunehmen du dich... Zunehmen bringt den Höheres total.
Gut, aber wir sind sehr dankbar, wenn du dich in der Gewichtsklasse anmeldest, wo du dann auch tatsächlich startest, weil das
einfach
alles
kompliziert ab nächstem Jahr
macht.
Mit Normen. Einfach nächstes Jahr braucht man dann Normen für, für den Bending Bars.
Nee, definitiv nein. Dafür sind wir und bleiben wir auch ein Wettkampf, der sich sehr, sehr freut, wenn Leute ihren ersten Wettkampf bei uns machen. Und die gerade diese Menschen auch sehr unterstützen wollen. So. Genau.
Gerne.
Also auch leere Langhantel. Voll geil. Wird genauso angebrüllt. Punkt.
Heißt, das wäre auch nochmal ein Punkt, den wir, oder eine Frage, die wir auch ein, zweimal bekommen haben. Also für wen ist der Bending Bars überhaupt geeignet? Ich glaube, in den letzten Jahren habt ihr
alle.
Das auch häufig gesagt, dass einfach, dass er für alle da ist.
Prinzipiell für alle, was das Einzige, was man da dazu sagen muss, aber die Personen, die es betrifft, die wissen es in der Regel auch, dass eben leider Gottes KaderathletInnen eben nicht an verbandsfreien Veranstaltungen teilnehmen dürfen. Entsprechend haben wir auch leider dieses Jahr noch eine Absage bekommen, was wir auf der einen Seite schade fanden, auf der anderen Seite natürlich schön für die Person. Und was man auch sagen muss, und jetzt hoffe ich, dass ich es nicht verwechsel, ich glaube, generell dürfen, wie war denn das? Es war irgendwas mit dem Landesverband, Bundesverband Österreich oder Schweiz. Eine Nation war doch immer Krise, wenn die, dass die gesperrt wurden für ein Jahr, wenn die
Österreich
war das, ne?
Ja, die Schweizer dürfen.
Stimmt, Schweizer hatten wir ja letztes Jahr die
Haben wir dieses Jahr
dabei.
Auch wieder.
Genau,
die Schweizer
auch.
Hatten doch bis vor einigen, wenn ich mich gerade recht erinnere, war das doch bei den Schweizern. Ich weiß nicht, ob das, also wann das aufgehört hat, aber die hatten bis vor einigen Jahren ja auch einen gemischten Verband, wo dann die getesteten und ungetesteten Leute auf denselben Wettkämpfen gestartet sind, aber halt in unterschiedlichen Kategorien.
Interessant.
Deswegen kann ich mir, also würde ich mir eher vorstellen, dass es definitiv die Schweizer waren, die da
entspannter
sind.
Das stimmt.
Als die Österreicher.
Nee, hast du auf jeden Fall recht.
Ja. Genau, nach der, wir sind mal noch, was wir noch so alles machen in der Vorbereitung. Ich mache mal weiter. Nach der Bewerbungsphase und dann nach dem Auslosen kommt sehr viel Kommunikation mit den AthletInnen. Zum einen mal dann die Zusagen verschicken. Wir haben dieses Jahr auch Absagen verschickt, weil sonst sehr viele Nachfragen kommen, ob die Mail falsch war. Wir hatten, Fails. Hatten wir nicht vorhin das Thema Fails? Mhm. Unser Google-Formular zur Anmeldung hat dieses Jahr aus dem Nichts in so einem Zeitraum von 2 Stunden einfach die E-Mail-Adressen nicht erfasst. Das heißt, wir hatten so etwa 30 Anmeldungen ohne Mailadresse.
Ja, es hat vorher funktioniert, es hat danach wieder funktioniert, aber zwischenzeitlich einfach mal kurzzeitig nicht.
Und ich saß derweil in einer Theatervorstellung mit dem Puls von 180 und dachte,
Oh no.
Und glücklicherweise ist ja die Powerlifting-Szene so, dass man einfach super viele Leute kennt. Das heißt, bei ganz vielen hatte ich auch irgendwie, wusste ich dann zumindest den Instagram-Namen oder kannte die Menschen persönlich und konnte dann also die E-Mails abfragen. Ich glaube, wir hatten so 4 oder 5, wo wir gar nichts hatten, wo wir weder Instagram hatten noch Mails. Das war kurz mal Panik, aber alles wunderbar.
Okay, genau. Zu Fails kommen wir später auch nochmal so ein bisschen. vielleicht auch Fail für jedes Jahr.
Ja.
Genau, vielleicht weiter in den im Verlauf. In den, also du, genau.
Genau, wenn wir die Startplätze verlost haben und alle kontaktiert haben, dann werden noch ein paar Startplätze wieder frei, wenn Leute ihre Startgebühr nicht überweisen. Mhm. Und dann lassen wir, also wir haben eine Warteliste von allen, die es nicht geschafft haben. Die ist auch in der ausgelosten Reihenfolge, die ändert sich auch nicht. Also die ist dann halt so, wo immer der Nächste oder die Nächste nachrutscht, sobald eine Absage kommt oder jemand nicht starten kann. Dann kommt die HelferInnen-Akquise, wo wir auch gerade noch dabei sind, was dann noch im Nachhinein dazu führt, dass wir einen Schichtplan machen, einen Einsatzplan für alle Posten, die so besetzt werden müssen. Und das sind deutlich mehr, als man am Anfang denkt. Die offensichtlichen Sachen sind immer so KampfrichterInnen, Stecker bzw. SpotterInnen. Dann gibt es nur irgendwen, der Musik macht. Es gibt Versuchsannahme, es gibt Waage.
Moderation, Kameraregie,
Vor-Ort-Moderation.
Vor-Ort-Moderation, Verkauf von Verpflegung oder eben Merchandise. Dann auch, sowas wie Einlass und so, ne, dass die Leute direkt eine Ansprechperson sehen, wo sie irgendwie ihre Startkarten und sowas bekommen können. Ansonsten, was man auch, falls jetzt jemand hier runter ist, der sich überlegt, vielleicht auch mal selber einen Wettkampf zu veranstalten. Was man nicht vergessen sollte, was auch nützlich sein kann, ist vorab Leute zu planen, die beim Abbau helfen. Denn das ist immer sehr schön, wenn alle ihren tollen Wettkampf hinter sich gebracht haben und nach der Preisverleihung dann sagen, ah ja, war super, tschüss. Also ich meine, man kann es manchen nicht verübeln, vor allem die schon den ganzen Tag da sind. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich schön für jemanden, der vielleicht nur ein paar Stunden da war oder generell auch nur für den eigenen Wettkampf oder so gekommen ist und jetzt nicht sowieso vorab schon in irgendeinem Posten geholfen hat. Ist es natürlich immer schön als Organisatoren, wenn man dann noch ein paar helfende Hände am Ende zur Verfügung hat. Weil letztlich sind vor allem wir die glaube ich, am kaputtesten nach so einem Wochenende sind, die wahrscheinlich den wenigsten Schlaf haben, weil wir eben auch, wenn das über Samstag und Sonntag läuft, am Samstag selten, glaube ich, vor 24 Uhr, wenn überhaupt 1 Uhr, schlafen und meistens um 5 oder 6 dann schon wieder aufstehen. Früh morgens da sein müssen, dann wenn Waage wieder losgeht und so weiter und so fort. Von dem her ist man da froh, wenn man dann am Ende wirklich innerhalb von 2 bis 3 Stunden alles nochmal so gut es geht wieder so hinterlassen hat, wie man es vorgefunden hat in der Wettkampflocation und sich dann am nächsten Morgen nur noch um kleinen Kram kümmern kann und dann vielleicht sich auch auf den Nachhauseweg machen kann.
Das ist übrigens auch ein Grund gewesen, falls sich das Leute fragen, warum der Bending Bars standortmäßig umgezogen ist. Die ersten 2 Jahre waren ja in Göttingen, in dem Fitnessstudio, wo Kevin gearbeitet hat. Bist du da noch?
Nee, jetzt seit ein paar Monaten nicht mehr, genau.
Der riesengroße Nachteil daran, einen Wettkampf in einem Fitnessstudio zu veranstalten, ist, da stehen so Geräte und da sind so Mitglieder, die wollen trainieren. Das bedeutet, man muss erstens den Platz erstmal freiräumen und dann auch sehr zügig alles wieder dahin räumen, wo es war. Und da haben wir in Bayreuth den riesengroßen Luxus, dass wir halt einfach am Freitag tiefenentspannt aufbauen können. Und genauso dann, wenn auch wir den Abbau eigentlich Sonntagabend immer fertig machen, aber wir könnten theoretisch auch noch Montag abbauen.
Genau.
Ohne den gigantischen Stress.
Wobei man dazu sagen kann, Freitag ist eigentlich so der finale, letzte Aufbau. Ja, also letztes Jahr war es dann so, dass ich selber schon am Mittwoch angereist bin und schon mal, ich sag mal, vieles, was vielleicht da rumsteht, was gar nicht da rumstehen sollte, erstmal weg, alles aufgeräumt habe und so weiter und dann schon mal den Anfang vom Aufbau gemacht habe. Das heißt, wenn man so eine Luxusmöglichkeit hat, ist das natürlich genial, wenn man dann wirklich ein bisschen entspannter aufbauen kann. Wie Mara schon meinte, vorher in der Location in Göttingen war das Problem halt auch noch, dass es auch noch ein 24-Stunden-Studio ist. Das heißt, theoretisch sollte im besten Fall nach Wettkampfende alles wieder so sein wie vorher, weil es gibt nicht, dass man morgens um 10 das Studio aufmacht und vorher kann man noch ein paar Stunden alles aufräumen. Entsprechend, ja, also 2021 war ich am Sonntag nach dem Bending Bars war ich noch, beziehungsweise in der Nacht von Sonntag auf Montag noch bis um 4 Uhr oder 4:30 noch am Aufräumen.
Ich erinnere mich auch noch an ganz schlimmes Geräteschleppen und eigentlich hatte ich seit Stunden nichts gegessen. Das war toll. Da kommen wir übrigens, was mir gerade so einfällt, zu letztem Jahr, und du bist Mittwoch schon hingefahren. Ich erinnere auch noch, dass Kevin Mittwoch früh, mir fällt gerade so auf, ich habe noch gar keine Übernachtung in Bayreuth für heute Abend.
Ja, stimmt, das war auch ganz witzig. Also ich habe dann letztlich im Dedicated Sports Gym, durfte ich dann übernachten. Aber also nicht, keine Angst, nicht auf einer Hantelbank, nein, es gab dort eine Schlafcouch im Büro. In dem Sinne, danke nochmal an Julian und Tobi, die das ermöglicht haben.
Da haben wir auch gelernt, dass es, was wir dieses Jahr dann anders gemacht haben, wir haben unsere Unterkunft schon mal reserviert, bevor wir das Datum veröffentlicht haben. Hm. Weil wir letztes Jahr dann da standen und dachten, ey, die AthletInnen haben unsere ganzen Übernachtungsmöglichkeiten weggebucht. Wir brauchen ja selber noch was, was möglichst nicht mit einer Stunde Fahrt verbunden ist. Das haben wir dieses Jahr ein bisschen cleverer gemacht.
Um nochmal ganz kurz an zwei Punkte anzuknüpfen. Also mich würde nochmal interessieren, als das Ganze noch in Göttingen stattgefunden hat, wie, du hast ja viel, also Kevin, du hast jetzt ja wahrscheinlich von den Trainierenden dann da vor Ort, die den Wettkampf dann ja auch mitbekommen haben, also die ganz normal in eurem Studio angemeldet waren. Mich würde mal interessieren, wie haben die das so wahrgenommen, also den Wettkampf? Hat das die stark gestört oder war das, fanden die das eher cool, um das mal so zu fragen?
Durchmischt wahrscheinlich? Grundweg glaube ich sogar gar nicht mal unbedingt durchmischt, sondern eher positiv, weil es halt mal eben was anderes war, weil es ein bisschen aufregend war. Natürlich gab es ein paar dabei, die sich daran gestört haben. Das Positive war allerdings, dass das Kraftwerk in Göttingen zwei Standorte hat. Entsprechend war das vorab schon, habe ich das mit meinem damaligen Chef so abgeklärt, dass die Personen, die sich daran stören, eben einfach an dem Tag auch in dem anderen Standort trainieren können. Und ansonsten gab es aber auch einige, die absichtlich da zu dem Zeitpunkt auch zum Training gekommen sind, weil sie sich das eben nebenbei mit anschauen wollten. Mhm. Manche haben sich auch, das sind Bilder, die werde ich nie vergessen. Wir hatten ja alle Geräte komplett zusammengepfercht auf engem Raum. Also die standen alle komplett dicht beieinander. Und zwischendurch hast du mal vereinzelt Leute in diesem ganzen Gerätehaufen gesehen, die dann auch ihre Flies und sowas gemacht haben. Das war schon sehr witzig. Also es war auch nicht das komplette Studio, was wir in Beschlag genommen haben. Klar, natürlich schon ein Großteil, aber prinzipiell war auch noch eine komplette Gerätestraße mit etwa 20, 25 Geräten frei nutzbar. Das heißt, man hätte auch so sein Training noch machen können. Vielleicht ein bisschen umgemodelt, man hätte aber trainieren können. Und wie gesagt, das haben auch manche. Und die meisten, die dann da waren zum Training, die fanden es sogar eher cool. Die meisten davon, die Mitglieder aus dem Studio kenne ich ja auch. Mit denen hatte ich dann auch zwischendurch mal geredet und die meinten, gar kein Problem. Sie finden es eher interessant, sowas mal zu sehen und könnten sich vielleicht auch vorstellen, das irgendwann mal selber auch an einem Wettkampf teilzunehmen.
Das war so die Richtung, die ich das so bringen wollte. Ne? Ob dann vielleicht Leute gesagt haben, ah cool, das ist ja irgendwie auch ein richtiger Sport, sage ich mal, was ihr da die ganze Zeit fabriziert.
Ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch an so Gespräche mit sehr verwirrten Mitgliedern, die eigentlich nur normal trainieren wollten. Und es war ja doch einfach sehr laut auch. Also es war schon so, dass das Gebäude gebebt hat. Und dann kommt man so gemütlich am Wochenende mit seinen Kopfhörern ins Gym und denkt sich, okay, was geht eigentlich hier?
Zu dem anderen Punkt, weil Mario, du meintest es vorhin, dass manche dann auch die Startgebühr nicht bezahlen. Den Punkt würde ich mal so nutzen, um generell mal auf das Thema Startgebühren zu sprechen zu kommen, je nachdem natürlich, wie weit ihr das äußern wollt. Aber wie setze ich das Ganze zusammen? Also das war auch eine Frage, die wir bekommen haben. Wie setze ich die Startgebühr insgesamt so zusammen?
Ich würde das einfach mal übernehmen gerade als Punkt, weil finanzielle Aspekte sowieso ja eigentlich über mich laufen. Es ist ein sehr interessanter Punkt, ja. Man kann das schlau angehen, wie wir es mittlerweile machen. Man kann das auch dumm angehen, wie ich es im ersten Jahr gemacht habe. Da habe ich gesagt, gib mir einfach 15 Euro für die paar kleine Gruppe und ich organisiere was. 15 Euro hat sich als bisschen wenig herausgestellt. Man kann damit mitnichten einen Wettkampf organisieren.
Kurz, entschuldige, dass ich da einmal nachhake. Ja. Die 15 Euro haben jetzt also nicht gereicht für die Leiko-Kombo auch.
Scheiben, Stange und Deadlift Jack und Scheibenstände und so, das war alles drin mit 15 Euro, gar kein Problem, aber die Kombo, die war zu
dicke, okay.
Ich habe dann zwar für 2021, also kurz angerissen, damit die Leute überhaupt einen Überblick haben, im ersten Jahr haben wir 15 Euro Startgebühr genommen, im zweiten Jahr 50 Euro, im dritten 70 und jetzt dieses Jahr 95. Man sieht schon einen Anstieg, aber eben, weil man auch von Jahr zu Jahr dazulernt. Die ersten zwei Jahre habe ich sehr viel Minus damit gemacht mit den Bending Bars, was mir aber auch bewusst war und worauf ich mich auch eingestellt habe. Von dem her, also ich traue jetzt nicht drum, weil letztlich hat sich was Schönes daraus entwickelt. Mhm. Und also ich bin sowieso so eingestellt, dass man immer erstmal investieren muss und reinstecken muss, damit dann am Ende vielleicht was herauskommt. Genau, das, also 2022 war das erste Jahr, wo wir auf ungefähr plus minus null rauskamen. Das war auch das erste Jahr, wo wir das mehr oder weniger so angesetzt haben, dass wir vorab, oder ich zumindest vorab, mir Gedanken gemacht habe und geplant habe, okay, was wird an Kosten auf uns zukommen? Mhm. Und in dem Jahr wurde jetzt auch kein neues, größeres Equipment gekauft, also im Sinne von nochmal irgendwie eine Combo oder keine Ahnung was, was ich im zweiten Jahr doch nochmal gemacht hatte, von dem her, ja, genau, wurde es daran ein bisschen bemessen, genau, und im Endeffekt machen wir es jetzt für dieses Jahr genauso. Man muss halt einfach dazu rechnen, dass eben aufgrund der Inflationslage und so halt für die Sachen, die wir zwar im letzten Jahr gekauft haben, wo 70 Euro ungefähr ausreichend waren, man einfach dieses Jahr mehr bezahlen muss und entsprechend, ja, wird das daraus zusammengesetzt, damit wir eben, ja, alles finanzieren können. Also ich habe kein Problem, auch über Geld da in dem Sinne zu sprechen. Ne, man kann gucken, also es kommt immer noch ein bisschen mehr dazu, als man vorab plant, aber rein jetzt mal so, um einen Überblick zu geben, mhm, für die aktuelle Planung, was wir ungefähr an Kosten voraussehen, stehen wir dabei aktuell etwa 14.000 Euro.
Und wie setzt sich das so zusammen? Was sind so typische Kosten?
Also die größten, ich nenne jetzt einfach mal die größten. Ne? Wie gesagt, ja, Kleinigkeiten, ja, kommen immer noch rein. Die größten Kostenpunkte sind zum einen erstmal Location, also ne, Hallenmiete, mhm, für die Location. Genauso dann das ganze Medienpaket, was in unserem Fall von Dedicated Sports zur Verfügung gestellt wird, sprich Livestream, Athlet, also Fotos von AthletInnen und Videopakete, also das Angebot dafür, generell Video-Coverage vom Wettkampfgeschehen und so weiter. Stellt eigentlich so den größten Kostenpunkt dar. Und da sind wir auch schon, die Punkte zusammengenommen, sind wir schon bei über 3.000 Euro. Was immer, also für das, was es ist, aus meiner Sicht auch echt noch fair und günstig sogar ist. Da kann man auch deutlich mehr bezahlen. Ja. Ansonsten, was auch eigentlich den zweitgrößten Kostenpunkt darstellt, den wir nicht haben müssten, den wir aber haben wollen, ist die Vergütung für HelferInnen, die wir, mhm, als Option zur Verfügung stellen. Eben weil wir sagen, okay, wir haben auch einige Leute dabei, die kommen extra nur zum Helfen und fahren irgendwie 5 Stunden dahin, buchen sich noch eine Unterkunft und haben in dem Sinne keinen eigenen Wettkampf oder so, machen das aber einfach gerne. Und da möchten wir einfach die Möglichkeit bieten, wenn man es denn möchte. Es lehnen auch viele ab, weil sie sagen, ich mache das gerne. Aber wir möchten die Möglichkeit bieten, irgendwo einen gewissen kleinen Ausgleich zu geben. Deswegen will eine finanzielle Aufwandsentschädigung anbieten. Pro geholfener Schicht für den Wettkampf. Und das summa summarum stellt natürlich halt auch dann einen großen Kostenpunkt dar. Ja, ansonsten kosten solche Banner recht viel. Da sind wir schon bei, ja, immer im Bereich so 500 bis 1000 Euro. Irgendwie muss das ganze Equipment natürlich auch darunter transportiert werden. Das heißt, mhm, wir müssen einen Transporter mieten, den natürlich auch über einige Tage. Das kostet auch entsprechend. Also da sind wir auch nochmal im Bereich 700 bis 900 Euro. Ja, und dann kommen wir mehr oder weniger zu den eher kleineren Punkten, wobei wir noch einen größeren Punkt haben mit T-Shirts für HelferInnen und auch Vorabkosten für Merchandise-Bedruckung und so weiter. Ne, das in einem größeren Ausmaß kostet natürlich dann auch entsprechend. Wenn wir dann medientechnisch nochmal irgendwie neues Equipment anschaffen, vielleicht für einen zusätzlichen Posten doch nochmal ein Notebook oder so da mit hinstellen, einfach um für Arbeitserleichterungen zu schaffen oder so. Sowas kostet entsprechend. Das ist dann eher wieder so ein Teil Investitionen, die man machen kann, die man nicht machen muss, die aber eben dann den Wettkampf von Jahr zu Jahr vielleicht ein bisschen besser und auch vielleicht angenehmer für HelferInnen oder so gestalten. Ja. Pokale, Urkunden, dann auch irgendwie Spritkosten, Raumgestaltung im Sinne von dann nochmal einen neuen Teppich für die Plattform oder so, weil so ein Teppich hält halt nun mal, je nachdem, welche Klassen zuerst dran sind, auch manchmal nur einen Tag, bis er gerissen ist.
Apropos Teppich. Habe ich eine spannende Info aus dem Livestream heute Morgen gehört. Ich weiß nicht, also ich hatte das noch, also von den Worlds, ja. ich hatte das noch nicht, zumindest noch von niemandem anderen mitbekommen. Scheinbar hat Eleiko jetzt einen neuen Anti-Rutsch-Teppich für die Worlds zur Verfügung gestellt. Mhm. Also wer weiß, was da noch so in Zukunft auf uns zukommt. Also es wäre halt mega geil, wenn es endlich mal einen Teppich gäbe, zumindest auf internationaler Ebene, der nicht rutschen würde.
Ich muss halt tatsächlich dazu sagen, also wir wollen ja jetzt nicht bashen oder so, aber ich finde
es doch gibt, voll rein! Voll rein.
Also ich finde, es gibt dann doch für deutlich weniger Geld rutschsicherere Teppiche als an einer was 3.000, 4.000 Euro Eleiko-Plattform. Mhm. Kann man munkeln.
Was? Okay. Hat man mal gehört.
Das kann nicht sein.
Ach so, pass auf, Mara, mir ist der Fail von 2021 eingefallen, wo wir gerade beim Thema Teppiche waren. Erinnerst du dich? Wir kommen später drauf, ich will es jetzt gerade nicht nennen, weil aber er ist mir eingefallen.
Ich denke gerade an den wirklich nicht schönen Fußboden, aber ich glaube nicht, dass du das meinst. Dann lass aber ich bin gespannt.
Okay. Kommen wir gleich hin.
Oh doch, er ist mir eingefallen. stimmt. Okay, kommen wir später zu. Ah, dieser Cliffhanger hier, der Wahnsinn. Wir hängen eigentlich noch, was alles zu tun ist, ne?
Genau. Thema Kosten, aber ich glaube, das reicht jetzt als groben Überblick. Ne?
Ich würde noch mal ganz kurz da bleiben. Mich würde noch mal interessieren, wie ihr das handhabt. Ihr plant das, ich habe jetzt nicht gerechnet. Deckt ihr diese Kosten schon alleine mit der Startgebühr oder rechnet ihr auch schon mit Sponsorings? Werdet ihr wahrscheinlich oder nicht? Also wie rechnet ihr die Sponsorings damit rein? Geld, ne?
Also, genau. Also da auch, weil Kevin das gerade sagte, man muss unterscheiden, wir haben teilweise halt finanzielle Sponsoren, teilweise aber auch Sponsoren, die uns Produkte zur Verfügung stellen, zum Beispiel dann als Preise für die AthletInnen. Ich persönlich versuche immer so zu planen, dass wir die Kosten, die wir auf jeden Fall haben werden, mit den Startgebühren so gut es geht abdecken. Wenn dann irgendwie noch 500 Euro offen sind, das kriegt man schon noch irgendwie rein. Und das mehr oder weniger, alles, wo wir sagen, okay, das wäre cool als Verbesserung anzuschaffen, dass man sich das offen hält, diesen Punkt, und dann schaut, ist es machbar von dem, was dann letztlich an finanziellen Sponsoren feststeht, kann man das investieren oder eben nicht. Das lässt auch schon, da kann man sich dann auch schon denken, dass es trotz dessen, dass hier viel Geld im Umlauf ist, am Ende trotzdem eine Nullnummer bleibt. Ja. Ich habe aber persönlich auch nicht den Anspruch, mit Benning Bars irgendwie meine Taschen voll zu packen. Im Gegenteil, ich möchte einfach gucken, dass der Wettkampf halt von Jahr zu Jahr immer in irgendwelchen Punkten zumindest ein bisschen besser wird. Entsprechend, wie gesagt, alles, was dann durch Sponsoren noch reinkommt, das ist dann in der Regel halt für Investitionen, um den Wettkampf schöner zu machen.
Zwei Punkte, die ich da nochmal eingehen wollen würde, weil wir jetzt eben vielleicht schon, ne, beim Thema Sponsoren so auch sind, und wir haben uns da ja auch letztens so ein bisschen drüber unterhalten, Kevin. Und deswegen hat mich das so interessiert, weil das ja, man kann damit ja nicht fest rechnen, sage ich mal, dass jetzt gewisses Geld von gewissen Leuten auf jeden Fall jedes Jahr so kommt, sage ich mal. Oder wenn man damit rechnet, ist das vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Deswegen muss man ja auch die Teilnehmergebühr, dass wenigstens die Fixkosten so gedeckt sind, also ansetzen. Aber wie läuft generell so die Sponsoring-Suche ab? Und ist das ein leichter Prozess oder auch nicht?
Das ist ein langwieriger Prozess. Also grundsätzlich haben Kevin und ich eine lange, lange Liste an möglichen SponsorInnen. Da stehen sowohl irgendwie lokale Unternehmen aus Bayreuth und Umgebung drauf, als auch alle möglichen Menschen oder Unternehmen, die irgendwas mit Powerlifting zu tun haben. Und dann gibt es einen Zeitraum über Monate, in dem wir diverse Menschen, die auf dieser Liste stehen, anschreiben. Das ist manchmal super unkompliziert und manchmal ein sehr langwieriger Prozess. Meine Erfahrung ist, je größer das Unternehmen, desto langwieriger wird der Prozess.
Und je größer das Unternehmen, desto weniger fühlt das Unternehmen sich dazu berufen, überhaupt irgendeine Rückmeldung zu geben.
Das stimmt. Ja.
Das ist leider auch ein Punkt, den ich sehr schade finde. Aber ja, genau. Ansonsten trifft das sehr gut, wie Mara das gesagt hat. Sowohl lokal Unternehmen, auch abseits des Powerlifting selbst, die natürlich möglicherweise Interesse daran haben könnten, in ihrer Umgebung Werbung zu machen. Ansonsten eben, ja, alles, was mit Powerlifting zu tun hat, beziehungsweise im breit gefächerteren Sinne überhaupt mit Kraftsport oder Fitnesstraining. Ne, das muss jetzt nicht zwingend Powerlifting sein, aber auch Unternehmen, die möglicherweise Interesse daran haben könnten, einen neuen Markt im Powerlifting vielleicht zu erschließen.
Genau. Und wir haben, glaube ich, erst seit diesem Jahr, dass wir quasi genau auflisten, was für eine gewisse Summe von uns als Gegenleistung geboten wird, und da so verschiedene Abstufungen drin haben. Ich glaube, letztes Jahr haben wir einfach random gefragt, magst du uns was geben, bitte?
Ja, also ganz so war es schon nicht. Wir haben uns natürlich schon Gedanken
gemacht. Nee, aber letztes Jahr haben wir uns einfach überlegt, was könnte diese Person oder das Unternehmen...
An, wie finanzstark schätzen wir diese Person oder dieses Unternehmen oder so ein? Ich sag mal, also da glaube ich, kann sich aber auch jeder denken, wenn man irgendwie eine sowieso schon vielleicht auch eine persönliche Bindung oder so zu Unternehmen hat oder Personen dahinter kennt oder so, dann ist man natürlich auch eher dazu geneigt, okay, hier eine, also die Personen sind meist oder Unternehmen sind meistens eher dazu geneigt, okay, irgendwie wir versuchen was reinzuquetschen, als auch von unserer Seite aus, dass man dann sagt, okay, ja, ist cool, wenn ihr nicht ganz so viel unterstützen könnt, aber wir bieten euch das trotzdem Werbung dafür an, ne, als Gegenleistung, auch wenn das jetzt irgendwie 50 oder 100 Euro weniger ist, jetzt finanziell oder so. Ne, da hat man immer versucht, einen Zwischenweg zu finden. Beziehungsweise wird das wahrscheinlich auch, wie gesagt, bei persönlichen Bindungen oder so, glaube ich, auch immer so sein. Ich meine, letztlich muss man einfach dazu sagen, wir sind eine privat organisierte Veranstaltung. Wir sind kein Unternehmen. Wir sind, also Benny Bars ist keine GmbH oder UG oder ähnliches. Ne? Wir führen keine Jahresbilanz oder keine Ahnung was. Das vielleicht nicht in den falschen Mund bekommen. Ich habe schon ein Gewerbe angemeldet und alles.
Unternehmer gibt Steuerhinterziehung live im Podcast zu.
Raus. Ja, okay.
Aber guck mal, also ich zum Beispiel mache das hier ehrenamtlich, wenn man das so packen würde.
Genau, wenn man das so sehen würde, ja.
Ich mache das einfach, weil ich Bock drauf habe.
Aber wir haben auf jeden Fall keinen wirtschaftlichen Gedanken hinter dem, außer wir wollen möglichst keine Verluste mehr machen.
Ja, das wäre nett. Sonst.
ich würde einmal ganz kurz, also wenn wir gleich wieder zu dem Organisationsverlauf zurückkommen, weil wir schweifen ja immer gern hier in dem Podcast so ein bisschen auch ab, ich würde nochmal ganz kurz auf einen Punkt zurückkommen, weil du meintest, Kevin, dass wenn man sich so, wir haben ja über die Teilnehmergebühr geredet, dann über vielleicht auch Geld, was von Sponsoren so kommt, und da meintest du eben, wenn so ein bisschen was übrig bleibt, in Anführungsstrichen, oder dass, wenn dann ein gewisses Geld kommt, dass ihr dann das investiert für zukünftige Events. Ich würde an der Stelle mal die Frage anschließen wollen, was ich jetzt, die wir auch von ein paar Leuten bekommen haben, was sich dieses Jahr im Vergleich zu letztem Jahr ändert, oder gibt es Änderungen im Vergleich zum letzten Jahr?
Also wir werden zum einen versuchen, so ein bisschen die Punkte, also wir waren jetzt letztes Jahr das erste Mal in Bayreuth von der Location her, entsprechend können wir jetzt nach diesem ersten Mal auch so wirklich abschätzen, okay, was ist jetzt dort anders und was können wir, wo können wir für sorgen, dass das vielleicht im nächsten Jahr wieder besser wird. Ein Punkt, der uns, glaube ich, alle am meisten gestört hat, war das Gewusel im Einlauf-Wartebereich. Da wollen wir so ein bisschen ja, versuchen das so ein bisschen mehr abzuschirmen und ein bisschen mehr Ordnung und Struktur da reinbekommen. Das ist schwierig, weil die Räumlichkeit einfach doch eher eng und klein dort ist, aber wir versuchen da das so gut es geht hinzubekommen. Entsprechend ja, gucken wir da, dass wir Abtrennmöglichkeiten organisieren. Das ist, glaube ich, so was das angeht, der größte Punkt. Ansonsten schauen wir nochmal zu gucken, den Livestream nochmal ein bisschen aufzuwerten, nochmal zusätzliche Kameraperspektive. Eventuell, ich weiß jetzt nicht, ob das schlau ist, das zu sagen, und am Ende klappt es doch nicht, weil wir sind noch ungewiss dahingehend, eventuell auch ein Slow-Mo-Replay einzuarbeiten. Ansonsten generell, was die Livestream-Moderation angeht, nochmal einen deutlichen Tacken, das professioneller zu gestalten, indem wir das auch einfach nochmal ein bisschen besser vorbereiten und nicht einfach nur einen Livestream geben, sondern ja, darf mehr mit Instruktionen arbeiten. Das ist jetzt aber weniger ein finanzieller Aspekt, sondern einfach nur ein organisatorischer. Ja, Mara, fällt dir gerade direkt was ein, was wir sonst noch schon gesagt hatten, was wir dieses Jahr anders machen wollen?
Was wir mehr machen, ist, wir werden noch externe Toiletten dazu holen.
Ach so, genau, ja. Stimmt, das ist ein großer Punkt.
Das ist aber auch was, was uns, das ist halt so was, was
Kevin mit einer
neuen Location irgendwo einherkommt. Ich erinnere noch, dass wir letztes Jahr so einen Monat vorm Bending Bars ein Gespräch mit Dedicated hatten und dann so das Problem in Anführungszeichen, aber doch eigentlich schon, der begrenzten Toilettenmöglichkeiten bei doch recht vielen, auch BesucherInnen und AthletInnen und so weiter, aufkam. Und wir leben aber in Deutschland und das ist alles gar nicht so leicht. Man kann nicht einfach spontan sagen, wir stellen da jetzt mal einen Toilettenwagen hin und fertig. Abgesehen davon muss der auch irgendwo dahin transportiert und wieder zurücktransportiert und so weiter. Das ist also was wir dieses Jahr noch ermöglichen wollen.
Voll gut.
Das fällt mir gerade noch so ein. Und ansonsten, ich glaube, was auch jetzt eher wieder organisatorisch, aber was so grundsätzlich von Jahr zu Jahr verbessert wird, ist, dass wir einfach merken, okay, an welchen Stellen im ganzen Ablauf braucht es noch Personen, die einen Plan haben und helfen können und unterstützen können und welche Posten brauchen, wie viel Einweisungen in den Posten und so weiter und so fort.
Ja, also da, das ist ein Punkt, der auch was die Reihenfolge der Organisation angeht, jetzt demnächst ansteht für uns, dass wir da eben uns drum kümmern, nochmal expliziter Einweisungspläne mehr oder weniger zu machen, sowohl was jetzt, also sowohl per Video als auch schriftlich nochmal, um den HelferInnen das vorab für ihre jeweiligen Posten zuzuschicken, dass die sich besser darauf vorbereiten können, vor allem, weil ja auch, und das ist ja das Schöne daran, es jedes Jahr auch Leute gibt, die zum ersten Mal auf einem Wettkampf helfen, zum ersten Mal einen Posten übernehmen. Und ich glaube, das ist auch eher für die auch was Positives, weil die fühlen sich dann, glaube ich, auch nicht so nervös, nicht so aufgeregt und nicht so, oh Gott, mache ich das jetzt richtig? Mhm. Sondern ja, kriegen einfach so ein bisschen vorab auch ja, das genommen.
Und in der Hinsicht auch, wir wollen ja auch super gerne Unterstützung von Leuten, die vielleicht das Gefühl haben, kann ich das überhaupt, bin ich hier dazu in der Lage? Ja, auf jeden Fall. Dafür sind wir ja da, um zu entscheiden, wer hier was macht und auch eben eine Einweisung zu geben und so weiter. Und ja, wir wollen auch Frauen, die stecken und spotten. Danke.
Okay, dann würde ich da direkt einen Kommentar einwerfen. Mir gestern bei der, ich glaube, 74er, bei den Männern, war das, glaube ich, das erste Mal, also ich kann mich nicht erinnern, jemals zuvor bei den IPF Classic Worlds vorher eine Frau beim Stecken und Spotten
exakt,
gesehen zu haben.
Exakt, das dachte ich mir auch, ja.
Und gestern, da dachte ich mir so, ah ja, es geht also doch. Also, gut. Schön, dass die Organisatoren sich da mal ins Zeug gelegt haben.
Mensch, wir sind doch ein inklusiver Sport.
Ja, genau. Und eine andere Sache, die ich noch reinwerfen möchte, nur damit ich das nicht vergesse, das hat jetzt auch nicht zwingend was mit dem Podcast an sich zu tun, aber falls ihr sowas noch nicht habt oder so, ich hatte in Zusammenarbeit mit ein paar anderen Leuten für die aktiven DM so ein Brief-Sheet-mäßiges Dokument erstellt zu wie kommentiere ich in einem Livestream und was sollte ich vielleicht, was kann ich sagen, was sollte ich vielleicht eher nicht kommentieren, etc. Mhm. Das kann ich euch gerne zukommen lassen bei Gelegenheit. Müsst ihr mich einfach mal dran erinnern. Wollte ich nur, weil sonst vergesse ich das wieder. Dann.
Sehr gerne. Wir haben sowas auch letztes Jahr schon erstellt gehabt, werden das aber dieses Jahr nochmal ein bisschen
überarbeiten,
weiter ausführen und so weiter. Genau.
Also so halt so diese Tasse, boah, die hat aber dicke Beine. boah, ist ja kein Wunder, dass die so viel beugt mit diesen Beinen. Weißt du, so die
denkst, ja. Das sind genau. So die ganz harten Sachen. Ich persönlich finde auch so Privatgespräche im Stream, während ein Athlet oder eine Athletin Gewicht bewegt, manchmal so.
Unpassend.
Es geht gehört kurz nicht um rein. Diese Person.
Ja.
Aber das ist auch was, also dadurch, dass wir uns ja wirklich auch ganz ehrlich freuen, wenn Leute helfen wollen, die auch vielleicht keine Vorerfahrung haben, das ist ja was, das liegt ja nicht an den Menschen, die das da zum ersten Mal machen, die sind ja nicht dumm, die wissen es halt einfach nicht besser, was gar nicht schlimm ist, aber da ist es halt unsere Aufgabe und das lernen wir halt auch Stück für Stück, dass wir das klar vorher formulieren und die Leute einweisen. So. Und Fehler passieren allen Menschen, ist auch in Ordnung, ja. Muss niemand Angst vor haben.
Safe. Paul, wir machen Livestream zusammen, ne?
Glaub ja, ich. Natürlich
ja.
Machen wir das.
Ja, ich freue mich dieses Jahr richtig doll über die Kombis, die alles Livestream kommentieren. Das, ganz Livestream tatsächlich.
Wird dieses Jahr, der wird wirklich Deluxe.
Ich freue mich drauf. Mal schauen, ob ich dann die Namen richtig aussprechen kann. Ne?
Ja, meinen musst du ja, glaube ich, nicht sagen. Also,
dann geht's, ne?
Das haben wir schon mal überwunden.
Alles klar. Ja, dann vielleicht einmal so zurück zum Organisationsverlauf. Ich weiß zwar nicht, an welchem Punkt wir da jetzt stehen. Wir sind ja ein bisschen gesprungen.
Helfer sind wir, glaube ich, wir sind bei den HelferInnen hängen geblieben, glaube ich.
Genau, was man da vielleicht als Punkt direkt noch mit dazu nehmen kann, um den Helferpunkt abzuschließen, neben der Einteilung und Einweisung, und das ist aber jetzt kein wilder Punkt, ist halt die Organisation von dann Helfershirts beziehungsweise auch vielleicht ein schickes Design dafür zu entwerfen. Das ist aktuell Maras Punkt, wo wir auch just heute Morgen noch drüber geschrieben haben. Und ja, das natürlich dann bedrucken zu lassen. Und ansonsten, wie gesagt, eventuell noch der Punkt, was wollte ich sagen? Achso, finanzielle Aufwandsentschädigung. Und dann der Punkt, das habe ich zumindest jetzt letztes Jahr zum ersten Mal gemacht und werde ich auch dieses Jahr wieder machen, über eine kleine Beschäftigung einfach zu versichern, dass wenn was zustößt, dass da halt alles abgedeckt ist.
Gut.
Genau. Ansonsten, jetzt kommt der ganze klein in Anführungszeichen, aber so sehr viel kleinteiliges Zeugs, was wir noch organisieren müssen, sind so Sachen wie Verpflegung vor Ort für die AthletInnen, für alle BesucherInnen, die sich was kaufen können. Dann grundsätzlich, aber das ist eher so über die Jahre, wird es immer mehr, das ganze Equipment, was wir vor Ort brauchen. Dazu gehört zum Beispiel die Eleiko-Kombo. Dazu gehören aber natürlich auch Plates, dazu gehören die Banner, dazu gehört, wie war da jetzt eigentlich der Stand mit Ventilator?
Ja, genau, da wollten wir gucken, dass wir dieses Jahr ein bisschen mehr
Luft. Mehr Luft.
Das ist auch ein Punkt, genau, auch ein Punkt, wo wir nochmal Thema Verbesserung waren. Da gucken wir mal, wie wir das so gut es geht mit nur einer Raumöffnungsmöglichkeit, mit nur einer Tür in diesem Raum hinkriegen. Mal schauen, wie erfolgreich es sein wird. Es kann nur besser werden. Ja, ansonsten auch sowas wie jetzt irgendwie Mikrofone, Laptops,
Handys für die
Waage, Karis. Genau, Kampfrichter-Handys, geeichte Waage und so weiter.
Bänke, jetzt genau. können wir zum Fail kommen.
Ja, achso, ja, weil ich komme zum Fail, wenn Kevin da den Punkt
hat. Wenn Kevin danach
so, lass uns, genau, wir haben jetzt ja schon häufiger Hints in die Richtung gegeben. Wir haben die Frage bekommen, was so die letzten Jahre alles an Fails zusammenkam. Okay. Also vielleicht, also je nachdem, wo ihr anfangen wollt, vielleicht zu jedem Jahr mal so ein paar Kleinigkeiten, falls es überhaupt jedes Jahr was gab.
Also ich glaube schon, dass es jedes Jahr was gab. Mein Favorit ist, glaube ich, immer noch der allererste Vending Bars, wo die Organisation, wo ich echt begeistert war, dass doch alles so ganz gut geklappt hat, wie ich es mir gedacht habe. Eben weil ich ja Wettkämpfe vorher einfach nur selber aus dem Athletendasein und hier und da betreuen und so kannte. Dass trotzdem ich scheinbar an alles gedacht hatte. Nur ist mir etwa eine halbe Stunde vor Wettkampfbeginn eingefallen, oh verdammt, wo sollen denn eigentlich die Kampfrichter sitzen? Die haben ja gar keine Stühle. Ja, Ende vom Lied war, dass ich einem Freund, der auch da war und später noch seinen Wettkampf hatte, mal schnell den Autoschlüssel und den Wohnungsschlüssel in die Hand gedrückt habe und gesagt habe, hier, geh auf den Balkon, hol die Balkonstühle.
Wild, okay. Verrückt.
Das war Fail Nummer 1. So, jetzt bin ich gespannt, ob Mara den aus 2021 richtig erraten hat, den ich denke.
War 2021?
Ja, 2021 hatten wir doch vor.
2021, 2022 ist mir der Fail eingefallen.
Hä?
Das erste Bayreuth-Jahr.
Okay, dann.
Das ist dein Fail.
Das ist.
Der 2022.
Okay, dann weiß ich nicht, welchen du meinst, aber dann lass mich 2021 sagen und dann bin ich gespannt, welchen du als 22er Fail hast. 2021 war aus meiner Sicht der größte Fail und das hätte mir im Leben nicht passieren dürfen und ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich muss es ein bisschen einleiten. Wie gesagt, das war noch im Studio in Göttingen, wo ich gearbeitet habe. Der Warm-up war halt in dem normalen Trainingsbereich, der halt mit so schwarzen Gummimatten ausgelegt ist. Und nach 2020 wusste ich, okay, mit viel Kreide und viel Babypuder, das ist scheiße, da wieder rauszubekommen. Das bedeutet 5-mal diesen Boden schrubben, bis zum geht nicht mehr. Und dann sieht er immer noch nicht 100% aus wie vorher. Entsprechend dachte ich mir, gut, den müssen wir abdecken. Und dann dachte ich mir, okay, was ist kostengünstig zum Abdecken für den Warm-up-Bereich? Perfekt, Malerflies. Ich habe dabei Stimmt. aber nur an das Abdecken gedacht, nicht daran, dass man vielleicht auf einem Malerflies, naja, Legdrive nicht so geil ist im Warm-up-Bereich und auch generell Stabilität.
Nichts ist geil auf Malerflies.
Malerflies.
Das war aus meiner Sicht der 2021er Fail. Oder hattest du noch einen, Mara?
Nee, aber das stimmt, ich erinnere mich, das war toll.
Wie war es denn im Endeffekt, wie ist es ausgegangen, dass der Boden kaputt gegangen ist? Gab's
nee, wir haben dann letztlich an den Warm-Up-Stationen das Malerflies wieder rausgeschnitten. Und dann konnte man...
Aber war es nicht 2021 auch noch so, dass auf der Plattform, ich glaube, als so habe ich es noch auf dem Zettel, als Moritz Ding gefailt hat und der Boden kaputt gegangen ist, oder also die Decke, darunter ist ja noch stimmt, was, ne?
Darunter war noch ein Geschäft. Mittlerweile gehört das der Teil auch zum Studio, zum Kraftwerk tatsächlich.
Ah, okay.
Glaube ich, oder ist das andere, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, darunter war noch ein Geschäft und ich hatte dann, also ich habe es, als es passiert ist, auch nicht mitbekommen. Mir wurde es nur später weitergetragen, dass wohl als Moritz Mader seinen 330 Kilo Deadlift fallen lassen hat, leider, als er ihm aus der Hand gerutscht ist, dass dann unten drunter ein paar, die auch eigentlich zum Wettkampf gehören, gerade am Einkaufen waren und mitbekommen haben, wie dann in dem Moment von der Decke ein bisschen was runtergerieselt ist und ein kleiner Riss entstanden ist in der Decke. Glücklicherweise ist da nichts mehr weiter passiert und ich habe auch keine Meldung oder sonst was erhalten.
Sehr gut.
Merke, Fitnessstudios vielleicht auch grundsätzlich, aber vor allen Dingen Wettkämpfe nicht im Obergeschoss machen. Schon lieber ebenerdig. Ist schon von Vorteil. Stimmt. Da gab es auch in irgendeiner Insta-Story gab es so ein Video von so einer rieselnden Decke.
Ja, ich glaube, das war von Alex Ketterer, die Freundin.
Stimmt.
Fuck. War das denn das letzte Heben und seitdem wurde er nicht mehr so schwer gehoben? Kann das sein?
Also zumindest hat, glaube ich, keiner mehr 330 Kilo seitdem gehoben. Was auch jetzt nicht unbedingt jeden Tag vorkommt, vor allem nicht in einem Fitnessstudio, in einem Commercial Gym.
Das stimmt. Also 2022 der Fail, der mir so einfällt, war, wir haben ja so Bierbänke für die BesucherInnen zum draufsitzen und weil die nicht so hübsch sind, haben wir sowohl für die Tische als auch für die Bierbänke so Hussen, so Überzüge, die man da draufpacken kann. Und irgendwie hatten wir auf jeden Fall letztes Jahr, es fehlten, ein Set quasi fehlte, ich weiß gar nicht mehr, 2 Bänke oder irgendwie, oder 4 Bänke, irgendwie sowas. Und dann sind wir sowieso, weil wir noch einen Teppich für die Plattform brauchten, ist Kevin in den Baumarkt gefahren.
Nee, pass auf, warte, kurz,
um es zu korrigieren. Irgendwas fehlte.
Wir hatten 2 Tische, die andere Maße hatten, deswegen wollten wir dafür noch Hussen kaufen.
Stimmt, wir hatten Tische mit unterschiedlichen Größen und die zu großen sahen irgendwie nicht so hübsch aus. Und wir wollten es aber gerne einheitlich und so weiter. Und Kevin musste sowieso in den Baumarkt wegen Teppich für die Plattform. Zum Teppich kannst du auch noch was erzählen, du.
Das bleibt überhaupt
nicht einfach. Wir müssen ja nicht sagen, welcher Baumarkt. Okay. Auf jeden Fall kam Kevin ganz stolz wieder mit, er hat perfekt das und es ist sogar ein Set und wir haben jetzt perfekt. Ja, nee, war nicht perfekt. Wir brauchten, glaube ich, irgendwie 2-mal Tisch oder so.
Wir hatten 2-mal Bank und 1-mal Tisch.
Hat nur so halbwegs gepasst. Weshalb wir dann sehr, sehr elegant irgendwie falsch passende Hussen auf Tische sortiert haben. Möglichst so, dass es nicht auffällt. Aber es ging. Es war nicht perfekt, aber es ging.
Aber hatten wir nicht noch irgendein Fail? War das
garantiert. Das ist also gerade, was mir einfällt.
Naja.
Aber so rein für den vom Ablauf für die Teilnehmenden.
Da hat alles gepasst, glaube ich.
Da hat ja alles gepasst.
Ne? Ja, ich da, ich das, sagen, da war ich tatsächlich 2022 am zufriedensten bisher mit allen.
Ja, wenn das die größten Fails sind, dann.
Genau.
Wir haben eigentlich echt keine wirklich dramatischen.
Ich kann mal einen Fail vom nicht mehr existierenden Mitbewerber an dem Markt erzählen. Und zwar vom letzten Insanity im Rhein, als es noch im Rhein-Gym war. Es war traurig, aber ich musste so doll lachen. Ich kam rein und ich war ja mit Jochen und auch mit ein paar anderen aus dem Team recht eng befreundet zu der Zeit noch. Und ich sah die Plattform und die haben halt die Plattform aus so Gummimatten gemacht. Und dann hieß es so, da habe ich mir das angeguckt, das waren nicht diese Gummiplatten, die man sonst kennt in so Fitnessstudien, so die so ein bisschen porös obendrauf sind, sondern das war glattes Gummi. Dann habe ich gesehen und bin sofort zu Jochen, weil Jochen, ich weiß nicht. Ich hab Angst. Ich hab Schiss, dass die Leute hier anfangen wegzuschauen. Nein, das geht. Kraftsportkolonie haben das getestet. Das ist voll rutschfest. Das wird richtig gut. Und Julia Kunstner damals geht raus für ihren Deadlift Opener. Und das Problem war halt auch auf diesem Gummi, dass sobald da einmal so eine diese Mischung aus Babypuder und Kreide drauf war halt wirklich Ende Gelände. Ne? Also so an sich, solange das Zeug sauber war, ging das prima. Ne? Aber du hättest es halt theoretisch nach jedem Versuch kärchern müssen, damit es so schwer bleibt. Und es war schon richtig bitter, weil sie ist rausgegangen, hat angefangen zu ziehen und ihr rechter Fuß ist halt einfach weggerutscht sofort bei Sumo. Ne?
Scheiße.
Das kann auch schon sehr unangenehm werden. Wenn die Tische und Bänke eure größten Fails sind, dann habt ihr schon sehr viel sehr richtig gemacht.
Ich habe auch gerade, weil ich ja jetzt in so einem Gym arbeite und die hatten letztes Wochenende einen Strong Human Wettkampf, sehr viel kleiner als Bending Bars zum Beispiel. Aber demnach habe ich jetzt mal so Wettkampforga relativ nah, aber ich war eben nicht beteiligt mitbekommen. Und dann denke ich so, und das ist kein Vorwurf, das ist einfach, die haben alle noch nicht so viel Erfahrung dabei und das ist auch voll in Ordnung. Aber ich denke dann im Vergleich so, ey, wir denken an so viel vorher, es ist total geil. Also es ist auch dadurch, dass wir das jetzt einfach schon seit ein paar Jahren machen und dann halt auch vorher, währenddessen und danach sehr viel drüber nachdenken, was man noch irgendwie verbessern kann und was man auch im Vorhinein besser organisieren kann, dass es einfach nach und nach immer routinierter und immer problemfreier wird, weil wir langsam doch wissen, was alles so dazugehört.
Das ist übrigens auch ein Punkt, den ich gerade an dich auch nochmal geben möchte, Mara, den ich auch sehr genieße und sehr mag, dass wir eben am Bending Bars auch selber immer eigentlich nur kurz zum anderen rufen, hier, der und der Punkt, schreibt den auf die Liste, besprechen wir nochmal nachher. Was uns dann halt am Wettkampf jedes Mal immer selber auffällt, was wir gerne anders machen möchten, beim nächsten Mal verbessern möchten.
Das sind auch so, also an alle, die mal eventuell einen Wettkampf veranstalten wollen, eigentlich auch für Leute, die selber Wettkämpfe machen und als Athlet oder Athletin teilnehmen, so kurze Erkenntnisse von, das will ich nächstes Mal besser machen, sofort aufschreiben, immer. Weil nein, man merkt es sich nicht. Und definitiv wird es vergessen, wenn man es nicht sofort aufschreibt.
Voll. Wenn irgendwie hier gerade Zuhörende sind, die auch Interesse haben, einen Wettkampf zu organisieren, können die sich sicherlich auch bei euch melden bezüglich ein paar Fragen. Das ist so der Punkt.
Das ist ein Punkt, den ich selber gerne noch hätte angesprochen in diesem Podcast. Ja. Immer gerne. Also Paul, du hattest zwar gerade den Begriff Mitbewerber genannt, aber wie ich anfangs auch schon meinte, ich finde es schön, wenn man über das ganze Jahr verteilt eben die Möglichkeit hat, für Leute, die eben noch nicht im Verband starten wollen, dass eben auch Wettkämpfe zur Verfügung stehen. Und wir haben da immer noch aus meiner Sicht recht wenige. Das kann man noch ausbauen. Also es ist auch nicht schlimm, wenn wir jeden Monat einen verbandsfreien Wettkampf haben. Klar, natürlich ist es immer so, dass wenn sich die Person für Wettkampf X entscheidet, wird sie wahrscheinlich an Wettkampf Y, wenn der, ich sag mal, in einem Zeitraum von plus minus 3 Monaten liegt, sehr wahrscheinlich nicht dafür entscheiden, auch noch teilzunehmen. Das ist aber auch nicht schlimm. Also,
außer man heißt Sascha Roskamp, dann macht man einfach alle Wettkämpfe hintereinander.
Noch ein paar so eine Kandidaten.
Ist okay. Ja, man muss also, ja auch sagen, es ist ja nicht so, als würdet ihr euch um die Teilnehmenden prügeln. So.
Nee, deswegen. Also wir haben, glaube ich, alle genügend Anmeldungen. Also wir selber, wie gesagt, wir hatten dieses Jahr. Wow. Wir haben dieses Jahr 3-mal so viele Anmeldungen, wie wir Startplätze zur Verfügung hatten. Ja. Ich weiß von Dedicated Sports, dass die Plätze relativ zügig voll waren für die Three Nations Powerlifting Open. Ich kann mir vorstellen, dass das bei
von Berlin Strengths ist auf jeden Fall auch in den, die haben noch, wer zuerst kommt, mal zuerst und so weiter. Und da war es auch, glaube ich, in einer Viertelstunde waren die Startplätze weg.
Ja, krass.
Also der Bedarf ist da an noch mehr Wettkämpfen und halt auch so über Deutschland verteilt.
Deswegen, also von daher, wenn irgendjemand sich hierunter befindet, der oder die schon mal den Gedanken hatte, ich würde sowas ja gern auch mal machen, aber ich weiß nicht, bedenke ich dann alles oder so. Wir haben Listen für alles gefühlt. Also ihr könnt euch sehr, sehr gerne bei uns melden. Wir unterstützen da, wo wir können. Sowohl was jetzt Tipps angeht, als auch vielleicht dann helfende Hände. Gerne einfach anschreiben, nachfragen und man kommt zusammen. Gar kein Problem.
Plus, wir stellen auch bei Bedarf das Equipment. Wir haben ja die Kombi und die Plates und den ganzen Schnulli und eine Waage und eigentlich alles, was man braucht. Genau.
Voll gut. Ich würd einmal überleiten, weil wir jetzt eben über ein paar Fails geredet haben, in Anführungsstrichen, haben wir auch die Frage bekommen, was für euch denn die liebsten Bending Bars Erinnerungen, Momente waren und worauf ihr euch dieses Jahr am meisten freut.
Mein liebster Bending Bars Moment, also zumindest der erste, der mir gerade einfällt, war letztes Jahr. Ich glaube, das war die letzte Frauengruppe oder so und dann heben bei den Frauen und ich habe literally als Hauptkari da gesessen und geheult vor lauter Glück, weil ich es mir nicht habe nehmen lassen, alle mit hochzubrüllen, auch wenn ich Kari war. Und es mich unfassbar glücklich macht, wenn ich sehe, dass Leute über sich hinaus wachsen und einfach Gewicht bewegen, wo sie es wahrscheinlich vorher nicht ganz geglaubt haben, dass sie das können. Und dieses Glänzen in den Augen und das Glück, was damit einhergeht. Das ist das, was ich an diesem Sport unfassbar liebe und warum ich diesen Wettkampf mit organisiere und so weiter. Also ganz tatsächlich, es gibt wenig, was mich so glücklich macht, wie sowas mitzuerleben. Und das war beim Heben irgendwie sehr, sehr auf einen Moment komprimiert.
Ich würde auch gerne genau zu diesem Moment auch einwerfen. Also das ist auch für mich mit einer der Momente, also ich glaube, man hat so jedes Jahr vielleicht so seine paar Momente. Aber ich habe, und ich bin ja auch recht häufig auf anderen Wettkämpfen, auch vor allem viele verbandsfrei auch, ich habe, glaube ich, in einer Frauenklasse noch nie so viel Stimmung und Anfeuerung erlebt wie letztes Jahr in der Primetime beim Bending Bars. Muss ich tatsächlich mal so sagen, fand ich sehr, 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 sehr schön. Das war, da gehe ich mit dem
Moment
einher. Ansonsten für mich selber auch jedes Jahr aufs Neue super schön, wenn ich, sobald alles so ein bisschen im Flow ist und der Wettkampf ein paar Stunden läuft, wenn ich dann immer mal wieder meine Runden drehe, auch durch die Zuschauenden und BetreuerInnen und AthletInnen mal durchs Warm-up, ne, wo es noch ein bisschen entspannter ist, gehe und stichprobenhalber immer mal frage, ne, hier, wie gefällt's euch, läuft alles, seid ihr zufrieden somit, wie läuft euer Wettkampf und so, und halt einfach durchweg positives Feedback kommt und alle immer sagen, ja, passt alles, das ist super, mega, macht mega viel Spaß, so, ich hoffe, wir können nächstes Jahr auch wieder mitmachen und so. Das ist halt einfach jedes Mal super schön.
Es ist auch ganz, ganz dolle schön zu beobachten, wenn du da bist, wenn die Leute ankommen und du so offensichtlich diese ganze Unsicherheit siehst, dass jetzt der oder die Athletin noch so gar nicht weiß, was jetzt passiert und wo und oh mein Gott, bis dann zum letzten Deadlift, wenn irgendwas richtig gut gelaufen ist. Dieser Prozess ist super schön zu sehen.
Danke dafür. Das sind doch schöne Momente, auf das es viele mehr werden würden dürfen. Ich habe noch eine sehr wichtige Frage, bevor wir dann auch mal zum Ende kommen. Naja, der Wettkampf hat ja schon auch einen sehr bezeichnenden Namen mit Bending Bars.
Ich weiß, was jetzt kommt.
Ich kann es mir auch irgendwie vorstellen.
Wie kann es sein, dass der Wettkampf Bending Bars heißt und wir keine Deadlift-Bar fürs Heben haben? Hä?
Kevin, weißt du, dass wir letztes Jahr von einem mir recht unsympathischen Menschen, ich nenne keine Namen, einen Kommentar bekamen, von wegen, da benden sich doch gar keine Bars, die Leute, die da starten, sind doch alle viel zu schwach.
Das meine ich jetzt nicht. Ne?
Ich weiß schon, dass du das nicht meinst, aber das fiel mir gerade ein.
Die biegen sich ab 120.
Zum einen, ja, also an Mara, ich erinnere mich an diesen Kommentar. Und zu Paul, was soll ich zu sagen? Also,
mach Deadlift-Bar.
Das ist Diff-Bar und ich weiß, dass du gerne deinen Deadlift dieses Jahr mit der Deadlift-Bar heben möchtest.
Ich habe schon angeboten, ich könnte eine Deadlift-Bar mitbringen, nur für dich, Paul. Aber dann wärst du außerhalb der Wertung.
Das ist mir sowas von egal. Also, ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 9. oder 13. werde, ist mir dann, also oder halt auch gar nicht, es macht dann für mich auch keinen Unterschied mehr.
Das überlegen wir nochmal, ob ich sie einpacke.
Also wir haben noch ein paar Fragen. Kommt drauf an, wie viel Zeit ihr noch habt alle.
Ich habe Zeit. Paul geht so.
Paul geht so, bei mir ist einfach auch noch offen.
Okay, also eine Frage, die ich auf jeden Fall so mit reinwerfen wollte, die ich im Vorhinein ja auch schon so kurz geäußert habe, ist halt dann bezogen auf die AthletInnen, die im nicht getesteten Sport sich aufhalten, nenne ich es jetzt einfach mal, wie ihr längerfristig damit umgeht. Also es war ja die letzten Jahre auch so, dass ein paar Leute gestartet sind, die bei dem man was vermuten würde, sage ich mal, oder dich in die Richtung, wie ihr damit eben längerfristig umgeht, war die Frage von einem Zuhörer.
Ich greif mal ein. Prinzipiell, also so wie es aktuell ist, oder ich glaube, so wie es eigentlich generell überall ist, man weiß von jedem Wettkampf, okay, ist der Doping getestet oder ist er nicht Doping getestet? Um das auch vorwegzugreifen, Doping getestet heißt nicht gleich dopingfrei. Ich denke, dass das aber bei den verbandsfreien Wettkämpfen auch eher ein, also wie du es gerade auch schon meintest, bei manchen Personen ist es einfach offensichtlich und manche Personen verheimlichen es ja auch nicht, manche schon. Soll jeder machen, wie er will. Wenn es ein ungetesteter Wettkampf ist, dann ist es ein ungetesteter Wettkampf. Dann kann natürlich jeder teilnehmen. Es führt auch in der Regel nur zu Diskussionen, zu sagen, okay, die Leute sollen anders kategorisiert werden oder ähnliches. Man muss einfach sagen, wir sind, wie eingangs erwähnt, wir sind kein großes Unternehmen. Wir arbeiten mit den finanziellen Mitteln, die wir haben. Dopingtests kosten nun mal auch ein Schweinegeld.
Habt ihr tatsächlich mal angefragt, wie viel die kosten würden bei der NADA? Ich glaube, die machen das gar nicht, ne?
Also genau, so, das ist nämlich der Punkt. Ja. Ich war mit der NADA mal in Kontakt. Allerdings wollen die erstmal, also es ist sowieso erstmal schwer, wenn du nicht einem Verband angehörst, überhaupt mit denen zusammenzuarbeiten. Und darüber hinaus kommt dann noch hinzu, wenn sie sich denn darauf einlassen, dass du erstmal eine ganze Reihe an Voraussetzungen erfüllen musst, sowohl was jetzt das Organisatorische angeht, als auch was dann die Räumlichkeiten und so weiter angeht und die Abläufe. Das musst du halt dann erstmal alles dafür sorgen. Das heißt, es hängt da ziemlich viel dahinter und dann, wie gesagt, kommt auch überhaupt erstmal noch der finanzielle Aspekt dazu, den man sich halt, also wenn kein größerer Verband dahinter steckt, wo dann vielleicht noch ein paar mehr Gelder fließen als nur die Teilnahmegebühren, dann kann man das mehr oder weniger vergessen, weil ich möchte jetzt auch nicht dafür von jedem Teilnehmer irgendwie oder Teilnehmerin 50 oder 100 Euro mehr jetzt nehmen, nur wegen so einem Punkt, der halt letztlich, glaube ich, auch einfach keine Relevanz hat, weil auch so, wenn das natürlich schön ist und viele das auch für sich als Ziel setzen, eine gute Platzierung auf dem Banning Bars zu erreichen, aber letztlich hat man keinen größeren Titel oder so, wenn man jetzt bei uns eine Klasse gewinnt. Klar, man hat einen ersten Platz oder einen zweiten Platz oder so auf dem Banning Bars gemacht. Das ist aber jetzt, glaube ich, was anderes, als wenn man deutscher Meister oder Weltmeisterin oder irgendwie sowas ist. Entsprechend bei uns gibt es ein paar Preise, da gibt es ein paar vielleicht Hoodies, Eiweißpulver oder ähnliches, eine schöne Sporttasche oder keine Ahnung was als Preise. Das ist natürlich schön, aber ich glaube, das ist jetzt auch nichts, wo man sagen muss, okay, da muss absolute Fairness herrschen, und wenn da jetzt ein anderer meine Preise gewinnt, wo ich meine, der kämpft mit unfairen Mitteln, ja, ist es so. Natürlich stehen wir für sauberen Sport stehen, aber die Umsetzung dafür ist halt einfach schwierig.
Und man muss ja auch dazu sagen, also das ist ja auch, ich denke, für alle, die überlegen zu starten, und für alle irgendwie Beteiligten transparent, dass wir das mit dem Testen eben nicht ermöglichen können. Das heißt, wenn es jetzt irgendwen gibt, der oder die meint, ich möchte nicht auf ungetesteten Wettkämpfen starten, dann starte nicht.
Genau. So. Also letztlich muss man halt auch dazu sagen, so, es ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Punkt von, ich grenze eine gewisse Personengruppe aus, was halt, es ist eine schwierige Situation. Es ist nicht unser Ziel, Personen auszuschließen. Es ist natürlich schon unser Ziel, zu versuchen, sowohl was jetzt eben dieses Thema angeht, so gut es geht, für Fairness zu sorgen, für Vergleichbarkeit, als auch dann irgendwie, was die Qualität irgendwie vom Judging oder so angeht, weswegen wir ja mittlerweile auch eigentlich nur noch BVTK-lizenzierte KampfrichterInnen haben. Genau, in solchen Punkten kann man halt dafür sorgen, dass möglichst alles so fair wie möglich vonstatten geht. Aber ja, genau, das sind so die zweischneidiges Schwert.
Ganz grundsätzlich zu Doping vielleicht mal meine persönliche Meinung, weil ich da auch gerade in der Uni, wir haben gerade sehr viel zum Thema Dopingprävention. Und ich bin absolut keine Person, die so ganz pauschal sagt, Doping ist schlecht, macht es nicht. Nee, Doping hat in vielen Bereichen im Sport auch seine Berechtigung und Relevanz, und es ist auch überhaupt nicht wegzudenken. Ich finde es aber, oder ich würde es mir wünschen, dass da eine gewisse Transparenz herrschen würde, was nicht möglich ist, weil vieles einfach illegal ist und dann kann man damit schlecht transparent umgehen. Aber so ganz grundsätzlich, ich habe überhaupt nichts gegen Doping im Sport, solange die Fairness gegeben ist, dass dahingehend Transparenz besteht, sprich nicht gedopte AthletInnen, die gerne gegen nicht gedopte AthletInnen antreten wollen, denen muss das irgendwie ermöglicht werden, und andersrum Leuten, denen es egal ist, denen darf das auch weiterhin egal sein. Und ob jemand dopt oder eben nicht, ist dann letztendlich eine persönliche Entscheidung, und die hat niemand andere irgendwie zu beurteilen oder zu bewerten, solange das Doping nicht verwendet wird, um im eigentlich dopingfreien Sport eine Platzierung zu erlangen. So. Punkt.
ein Punkt, den ich nochmal einwerfen wollte, so zu der Atmosphäre, so wie ich sie wahrnehme, und wie ich das auch von meinen AthletInnen, die die letzten Jahre auf euren Wettkämpfen gestartet, also auf dem Banning Bars gestartet sind, wie sie das wahrgenommen haben. Also es wirkte jetzt für mich nicht so, als würdet ihr eine Atmosphäre generell kreieren, bei der es nur um Platzierung generell geht. Es ist ja eher so, Hauptsache teilnehmen, ersten Wettkampf häufig dann auch machen und einfach, ne, und da haben viele dann auch nicht so das Problem mit, wenn dann auch ein paar Leute dabei sind, die eben eventuell zu gewissen Substanzen auch greifen, sondern die machen den Wettkampf halt vor allem für sich. Es wirkt jetzt eben nicht so, dass ihr eine Atmosphäre schafft von wegen, ja, hier gewinnen, 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 sondern einfach machen, ne? Und das ist da, glaube ich, auch nochmal ein Punkt.
Ich glaube, das ist auch so ein Stück weit das, was den Banning Bars auch besonders macht, ist, dass wir sehr viel Wert drauf legen, dass absolut jeder Athlet und jede Athletin ein zumindest sehr ähnliches Maß an Hype bekommt und an Begeisterung. Und es ist nicht so, dass wir denken, oh, du bist krass stark, okay, dich pushen wir jetzt richtig, und oh, nee, du bist gar nicht so stark, ja, du bist mir uns egal, gar nicht. Eher im Gegenteil sogar noch. Also ich persönlich bin bei Leuten, wo ich weiß, die sind super aufgeregt und es ist der erste Wettkampf und die machen diesen Sport erst seit kurzem und sind noch in dieser Kennenlernphase mit dem Powerlifting, dass ich da nochmal fast begeisterter bin und noch mehr unterstützen möchte, als bei Leuten, wo ich weiß, okay, die machen das seit 5 Jahren und die sind schon irgendwie stabil in diesem Sport. Weil ich einfach, weil das der Sport ist, der in meinem Herzen wohnt, wenn man das mal so kitschig sagen kann. Ich will, dass der wächst, weil ich diesen Sport richtig geil finde. Und ich mag das gerne weitergeben, diese Freude, die das bringen kann. Ja, und dafür steht halt auch Benning Bars einfach, dass hier jeder und jede absolut identisch angefeuert wird. Und das heißt, es gibt, was wir vorhin schon mal hatten, ne, es gibt kein, du musst mindestens so stark sein oder so, gar nicht. Im Gegenteil, du hast Bock auf den Wettkampf, dann komm.
Ich glaube, dass das recht schöne abschließende Worte waren. Paul ist jetzt ja auch, muss gleich abhauen.
Was? Gleich noch einen Termin.
Ach, alles gut. Ich glaube, wir haben viel von euch kennengelernt. Also haben euch gut kennengelernt, ein bisschen was von der Geschichte des Bending Bars erfahren.
Du hast meinen Namen Ablauf gelernt. Ist.
Den Namen habe ich gelernt, genau. Kann ich vorher noch nicht, ja. vielleicht aber nochmal euch die Möglichkeit zu geben, so ab, auch wenn das schon sehr schöne abschließende Worte waren, meiner Meinung nach, von Sarah Meiler. ich glaube, das wird jetzt auch immer.
Ja, ich glaube auch.
Ich glaube, das wird jetzt so bleiben. Also weil wir die Frage noch bekommen haben, die wäre nochmal irgendwie cool mit einzubinden. Was können AthletInnen, die auf dem Wettkampf starten, dafür tun, dass der Wettkampf reibungslos verläuft? Also das vielleicht nochmal ein bisschen mit einzubringen.
Ich habe mehrere Punkte, die ich direkt einwerfen würde. Maro, du willst gleich auch noch was sagen.
Ich höre dir erstmal zu.
Okay, zum einen, also dass der Wettkampf reibungslos abläuft, ist ein Punkt, sich auch zusätzlich zu seinem eigenen Wettkampf vielleicht noch als Option zu lassen, auch noch mitzuhelfen in irgendeiner Funktion. Dann, was ich persönlich auch immer sehr cool finde, wenn irgendwas auffällt, was nicht ganz optimal läuft, einfach uns Bescheid geben. Wenn das was ist, was wir direkt lösen können, machen wir das auch sofort. Und wenn das was ist, was man in Zukunft für zukünftige Wettkämpfe lösen kann, sind wir immer sehr dankbar für Feedback. Ich glaube, das sind so zwei Punkte, die man als AthletIn selber mit beeinflussen kann oder uns helfen kann. Ja, und ansonsten kauft Essen, kauft Merchandise, unterstützt uns irgendwie finanziell. Das hilft natürlich auch langfristig.
Und so ein bisschen vielleicht noch kurz ergänzend, seid lieb zueinander. Also ganz tatsächlich, gerade weil wir ein Wettkampf sind, wo viele starten, die keine Vorerfahrungen mit den ganzen Abläufen und so weiter haben, seid ein bisschen nett zueinander, helft euch, ihr werdet euch auf jeden Fall eine Langhantel teilen im Warm-up, also sucht euch da irgendwie Menschen, mit denen das gut funktioniert, achtet ein bisschen auf euren eigenen Kram, räumt euren Müll weg, das wäre toll. Genau, und ansonsten habt Spaß. Das ist eigentlich das, was mir persönlich am allerwichtigsten ist. Ganz tatsächlich, genießt das.
Das waren, glaube ich, schöne abschließende Worte. wenn ZuhörerInnen, die den Wettkampf vielleicht noch nicht kannten, das glaube ich zwar nicht, oder die jetzt gesagt haben, okay, cooles Team und ich will den Wettkampf das erste Mal auch live verfolgen, dann kommt doch alle nach Bayreuth am 12. und 13. August, richtig, ja, ne? Ja. Dann sehen wir uns da ja auch alle zusammen. Habt ihr sonst noch was Abschließendes, was ihr den Leuten mitteilen wollt? Wo kann man euch finden? Wo kann man euch schreiben, falls man Fragen hat?
Entweder direkt über Instagram @bending_bars oder einfach per Mail an info@bendingbars.de. Das sind eigentlich so die beiden Hauptkontaktpunkte.
Wir haben auch eine Website, da steht auch
genau,
die Mailadresse nochmal drauf.
www.bendingbars.de. Da findet ihr generell alle Infos rund um den Wettkampf. Ja, ich glaube, das ist
alles klar.
Ja.
Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Hat super viel Spaß gemacht.
Uns auch, glaube ich, sehr.
Bye bye.
Ja. Bye bye. Ciao.
Tschüss.